Heute Morgen soll es um eine der bekanntesten Geschichten aus der Bibel gehen. Wenn man eine Umfrage machen würde und die Stichworte verloren und wiedergefunden vielleicht dazugeben würde, dann würdet ihr wahrscheinlich oder sehr viele von euch wissen, worum es geht. Ich sehe ein paar Gesichter, die sich schon erhellen. Es geht um das Gleichnis von Jesus, des verlorenen Sohnes. Eins der interessantesten Gleichnisse, biblische Geschichten, die wir in unserer Geschichte auch als Deutsche immer wieder neu verarbeitet haben. Eine inspirierende Geschichte. Voltaire, der hat sich inspirieren lassen, der hat eine Komödie daraus gemacht. Lessing, der Pfarrerssohn, der wurde auch von dieser Geschichte beeinflusst. Eine Tragödie hat er daraus gemacht. Friedrich Schiller hat dieses Motiv von dem verlorenen Sohn in seiner Geschichte Die Räuber mitverarbeitet. Rainer Maria Rilke hat ein Gedicht dazu geschrieben. Alle inspiriert von dieser Geschichte des verlorenen Sohnes. Warum ist diese Geschichte so bekannt? Warum bewegt sie so viele Herzen? Ich glaube, weil sie ganz viele Gefühle und Sehnsüchte tief aus unserem Herzen aufnimmt. Dinge wie Freiheit, Geborgenheit, Liebe, Vergebung, Enttäuschung, aber auch Neid und Ärger, Stolz, Ernüchterung und Enttäuschung spielen da eine Rolle mit. Und vielleicht sagt ihr, oh, der verlorene Sohn. Jetzt kann ich mich ja zurücklehnen und schon mal in Ruhe die nächste Woche planen, in der nächsten halben Stunde. Vielleicht sagt er auch, naja, verlorene Sohn, da gebe ich mich mal meinen Tagträumen hin. Ihr könnt mir ja euch vorstellen, dass ich mir das natürlich nicht wünsche, sondern dass ich euch herausfordern möchte, mal ganz besonders in dieses Gleichnis mit hineinzuschauen. Dieses Gleichnis, diese Geschichte von Jesus, die er erzählt, mal mit ganz anderen Augen zu sehen. Jesus erzählt dieses Gleichnis, weil die Schriftgelehrten extrem verärgert sind über ihn. Weil er nämlich mehr Zeit mit Menschen verbringt, sogar mit ihnen isst, was so die höchste Form der Gemeinschaft war, als mit ihnen. Das sind doch Sünder in ihren Augen. Nein, nicht nur in ihren Augen. Offensichtlich sind sie Sünder. Sie haben sich bisher nicht um Gott geschert. Und jetzt auf einmal sind sie so wichtig. Und da erzählt Jesus dieses Beispiel. Und er will ihnen vor Augen führen, warum er das macht. Und damit öffnet er ein bisschen den Blick für Gott. Und wir wollen mal genauer hinsehen, wie Jesus Gott beschreibt in diesem Beispiel. Rembrandt hat dazu ein Bild gemalt. Ich habe es hier. Ein sehr bekanntes Bild. Und ich finde, es ist toll zusammengefasst. Die ganze Geschichte ist eigentlich da zusammengefasst. Man sieht den jüngeren Sohn, wie er zerlumpt da vor seinem Vater hockt. Sein Vater nimmt die Hände ihm auf den Rücken. Rechts daneben ist der ältere Sohn und im Hintergrund zwei Personen, die Rembrandt gemalt hat. Der eine ist wohl ein Sünder. Er klopft mit seiner rechten Hand an die Brust. Der andere ist wohl ein Schriftgelehrter, der sich diese ganze Szene anschaut. Immer wenn ich dieses Gleichnis von Jesus lese oder wenn es erzählt wird, muss ich sagen, es erschreckt mich. Es erschreckt mich immer wieder ganz neu. Mir geht es so ein bisschen wie dieser rechten Person am rechten Bildausschnitt. Das ist der ältere Sohn. Der ist nämlich auch ziemlich aufgeschreckt. Der kommt von der Arbeit nach Hause und dort läuft ohne sein Wissen eine Party. Und seine Kinnlade fällt ihm runter, als er hört, was der Grund für diese Party ist. Nämlich, sein Bruder ist wieder da. Und damit sind wir schon mitten in dieser Geschichte. Denn dieser jüngere Bruder, der hatte doch einen völlig anderen Lebensentwurf. Der wollte frei sein, der wollte auf eigenen Füßen stehen, nicht früh morgens aufstehen, Kühe füttern und melken, auf den Acker gehen und pflügen. Dazu hatte er keine Lust mehr. Er hatte keine Lust mehr auf die Anweisungen seines Vaters, er hatte keine Lust auf die Aufträge, die irgendwie gekommen sind. Der wollte frei sein von der Arbeit, er wollte das tun, was er wollte. Die Abenteuerlust, die hatte ihn so richtig gepackt. Seine eigenen Ideen, die wollte er umsetzen. Tun und lassen, was er will. Und diesen Plan, den hatte er auf Gedeih und Verderb durchgedrückt. Ohne Rücksicht auf Verluste geht er dorthin und fordert sein Erbe vom Vater ein, das Erbe, das er eigentlich erst nach dem Tode bekommen hätte. Und damit sagte er sich praktisch von seiner Familie los, von denen, die ihn bisher versorgt haben. Diese enge Gemeinschaft, die ihn beschützt und bewahrt hat, die umsorgt hat, diese enge Gemeinschaft, die tritt er mit Füßen, indem er alles ganz schnell zu Geld macht und sich vom Acker macht. Und der Vater? Der Vater spielt in dem ersten Teil eigentlich nur eine sehr passive Rolle, aber es ist eine deutliche. Gott ist Freiheit, das ist der erste Punkt, den man hier beobachten kann. Gott ist Freiheit. Gott ist relativ leicht zu identifizieren in diesem Beispiel mit dem Vater. Der Vater, der lässt ihn gehen, der gibt ihm den Teil. Der hätte auch sagen können, nee, mach ich nicht. Was willst denn du überhaupt? Der Vater lässt seinen Sohn gehen, obwohl er weiß, dass alles damit kaputt geht. Alles, was bisher zwischen ihnen aufgebaut war, geht in diesem Moment unweigerlich kaputt. Von diesem Moment an ist der jüngere Sohn für die Familie eigentlich verloren. Er ist ausgestoßen aus der Familie. Er gehört nicht mehr dazu. Der muss jetzt seinen eigenen Weg gehen. Zur Familie kommt er nicht mehr. Es geht sogar so weit, dass gesagt wird, er ist tot für die Familie, weil er sich von ihr abwendet, ihre Ehre und ihren Stolz verletzt. Das ist nicht mehr wieder gut zu machen. Da ist kein Platz irgendwie für Romantik, dass er irgendwie nett von seinem Elternhaus weggeht. Das ist kein Platz für eine gute Nachtgeschichte. Hier geht es um Leben und Tod. Und der jüngere Sohn entscheidet sich für den Tod. Für nichts anderes. Es ist, als wenn der beste Freund, die beste Freundin uns irgendwie verraten würde. Uns bloßstellt vor anderen. Wenn Brüder oder Schwestern, also Menschen, die einem sehr nahe stehen, durch ihren Egoismus die Familie aufsprengen und verbrannte Erde hinterlassen. Vielleicht kennt der eine oder andere genau dieses Gefühl, wenn gute Freunde einen verraten, wenn Familie aufgesprengt wird, das Vertrauen fehlt. Und trotzdem ist Gott Freiheit. Der lässt seinen Sohn gehen. Der bindet ihn nicht irgendwie an sich. Der hält ihn nicht fest, der schüttelt ihn nicht durch. Häufig verbinden wir Christsein mit Zwang, dass wir irgendetwas tun müssen. Tu dies, lass das, ich darf das nicht, ich muss. Aber Gott wird hier so gar nicht beschrieben. Gott steht hier als das Symbol der Freiheit. Der lässt uns frei sein. Der zwingt keinen bei sich zu sein. Der bindet uns nicht fest. Er sitzt auf Freiwilligkeit, nicht auf Druck. Er möchte, dass diejenigen, die bei ihm leben, das aus voller Überzeugung tun. Nicht aus Pflichtbewusstsein, nicht aus Zwang. Nicht, weil man muss. Dieser Sohn nutzt seine Freiheit aus. Der macht sich möglichst weit weg in ein ganz fremdes Land und lebt dort das Kontrastprogramm von zu Hause. Nämlich, er arbeitet nicht, sondern lebt in Saus und Braus. Man könnte jetzt auch die Frage stellen, was wäre denn passiert, wenn der junge Sohn weggezogen wäre und mit seinem Vermögen, was er von seinem Vater bekommen hätte, ein Kinderheim gründet? Das wäre doch ein edles Motiv gewesen. Für die Familie zu Hause wäre das egal. Dieser Sohn ist tot, der bleibt verloren für die Familie. Es geht hier nicht um Moral, nicht darum, irgendwas zu verurteilen, ob jemand in Saus und Braus lebt oder nicht. Es geht hier nicht um einen besseren oder schlechteren Lebensstil. Dieser junge Mann ist und bleibt tot für seine Familie. Aber nicht nur heute gibt es Wirtschaftskrisen, auch damals. Und dieser junge Mann, den erwischt es ziemlich böse. Innerhalb kürzester Zeit ist er pleite und völlig abgebrannt. Und er kriegt mit Hängen und Würgen gerade noch so einen Hilfsjob. Er muss Schweine hüten, auf Schweine aufpassen. Na, da hat er aber einen besonders tollen Job abbekommen. Ein Job, der ihm noch nicht mal den Magen füllt. Denn als sein Magen zu knurren anfängt, da fällt ihm so langsam ein, da kommt ihm die Erleuchtung, dass er irgendwie Mist gebaut hat. Dass es hier wirklich um Leben, um Tod geht. Denn wenn er jetzt nichts mehr in den Magen bekommt, dann ist es mit ihm zu Ende. Und dann erinnert er sich an die Großzügigkeit seines Vaters, der sogar den einfachsten Arbeitern, die tagtäglich angestellt wurden, denjenigen, die ganz unten sind, selbst die bekamen etwas zu essen. Und zwar so viel, dass sie genug bekamen. Und der Mut der Verzweiflung, der treibt ihn weg von diesem Schweinestall zurück nach Hause. Und dann steht er da stinkend am Tor, barfuß, völlig fertig, hungrig, stinkend und arm wie eine Kirchenmaus. Und was passiert? Lukas beschreibt das hier mit den Worten: Der Vater sah ihn und es jammerte ihn. So drückt Luther das aus. Der Vater bekam tiefes Mitleid, ein wahnsinnig großes Erbarmen, ganz tief hier drin. Das ist der zweite Punkt, den dieses Gleichnis deutlich macht. Gott ist barmherzig. Er erbarmt sich bedingungslos. Und ich möchte Vergebung und Liebe eigentlich mit in diesen Punkt hineinnehmen. Dieses Erbarmen, das ist wesentlich größer als sein Stolz. Der Vater, der stürmt nämlich raus, fällt seinem Sohn um den Hals und der küsst ihn. Das ist überhaupt nicht standesgemäß, schon gar nicht für einen Vater, dass er irgendjemanden entgegenrennt. Aber dem Vater, dem ist das egal. Egal, was andere denken, egal, ob das ins Bild passt oder nicht. Von diesem Vater, da können wir Männer noch ein bisschen was lernen, denn der kann seine Gefühle gar nicht zurückhalten. Der rennt einfach los. Gott geht einen völlig ungewöhnlichen Weg, weil er getrieben wird von tiefen, tiefen Erbarmen. Und er lässt seinen Sohn noch nicht einmal zu Wort kommen. Er verzichtet auf irgendwelche langen Entschuldigungsreden. Diese Umarmungen, diese Küsse, die sind das erste Zeichen für Vergebung. Und der Vater lässt ein Gewand holen, einen Ring und Schuhe. Keine Vorhaltung. Nein, völlig bedingungslos nimmt er seinen Sohn in Empfang. Beschenkt er seinen verlorenen und jetzt wiedergefundenen Sohn völlig großzügig. Hier gibt es Liebe statt Hiebe. Mal ehrlich, wären so ein paar Ohrfeigen nicht angebracht gewesen? Für die Dreistigkeiten, die der sich erlaubt hat? Mal nachgedacht, wie hättet ihr denn reagiert, wenn so ein Egozentriker bei euch vor der Tür angelaufen kommt, klingelt und ihr macht die Tür auf? Wie wäre eure Begrüßung ausgefallen? So überschwänglich? Schön, dass du wieder da bist? Scheinbar hat der Vater sämtliche Demütigungen, sämtliche Ehrverletzungen völlig vergessen. Der Vertrauensbruch, der da war. So ein Verhalten, das ist für mich doch eigentlich abschreckend. Denn die Dinge, die vorgefallen sind, die scheinen ihn überhaupt nicht zu interessieren. So ein Verhalten ist doch erschreckend und absolut gegen unser Denken von Leistung, von Stolz, von Ehre. Jemand, der mich so verletzt bis in mein tiefstes Inneres, der kann doch nicht einfach nur ankommen und so tun, als ob nichts gewesen wäre, oder? Und noch weniger nehme ich den in den Arm und freue mich, dass er wieder da ist. Das ist nicht zu ertragen. Da spielt mein Stolz auf jeden Fall nicht mit. Dieser Vater, der hat ein göttliches Erbarmen, ein Mitleid, eine Liebe für seinen Sohn, die mich erschreckt. Die viel größer ist als das, was ich jemals geben könnte. Größer ist als seine Ehre. Sie ist größer als sein Stolz, größer als sein Anstand, größer sogar als sein Schmerz, den er ganz tief hier drin empfindet. Diese Liebe, diese Sehnsucht geht darüber hinaus. Hast du so ein Erbarmen? Kannst du so groß lieben? Hast du das selber schon mal erlebt? Also mich erschreckt diese Liebe. Mich erschreckt dieses Erbarmen. So ein Erbarmen habe ich nicht. So groß kann ich doch nicht lieben. Ja, doch vielleicht meinen kleinen Sohn. Aber wir haben bisher eine sehr kleine gemeinsame Geschichte miteinander. Unsere Geschichte ist sehr kurz. Und ich kenne viele Schicksale, wo Väter und Söhne sich völlig auseinandergelebt haben über die Jahre. Wo Töchter und Mütter nicht mehr miteinander können, wo nur noch schlecht miteinander geredet wird, wenn überhaupt. Und da kann ich eigentlich nur beten, dass das nicht zwischen mir und meinem Sohn passiert. Dass es da anders wird. Gottes Erbarmen, Gottes Liebe, die erschreckt mich. Denn wenn ich diese Liebe sehe, wie der Vater sie hier zeigt, dann ist das wie so ein Spiegel für mich. Da merke ich, wie ich häufig selber über andere anfange zu richten, wie ich mich über andere erhebe, sie verurteile für das, was sie tun, mich von meiner Leistung, von meinen Verletzungen herleiten lasse. Und jetzt muss ich mich in einem völlig neuen Licht sehen, von einer erschreckend großen Liebe, von einer erschreckenden Barmherzigkeit. Aber ich muss sagen, diese Liebe erschreckt mich nicht nur. Sie macht mir auch Mut. Denn egal, was ich angestellt habe, egal, wie häufig ich mich daneben benommen habe, egal, wo ich mich schuldig gemacht habe, genau damit kann ich zu diesem Gott kommen. Genau dort ist der Ort, wo ich das loswerden kann. Diese Liebe macht mir Mut, ehrlich vor mir selber zu werden. Wann habt ihr das letzte Mal ganz ehrlich alles ausgepackt? Da, wo du dich dreckig fühlst, minderwertig. Wo du daneben gelegen hast und es eigentlich gar nicht zugeben wolltest. Jesus sagt, der Vater erträgt das. Komm nach Hause. Überwinde deinen Stolz. Und erlebe dieses Erbarmen. Dieses Erbarmen, das Gott hat für dich. Und dann gibt es eine Feier. Der Vater, der schmeißt eine Party. Und das ist der dritte Punkt. So ist auch Gott. Gott ist erlebbar. Wer zu Gott kommt, der hat etwas zu feiern. Da kommt nicht nur ein freudiges Gesicht aus. Schön, dass du da bist. Ja, es gibt nicht nur irgendwie etwas in unserem Kopf, was sich bewegt. Nein, hier bewegt sich was im Leben. Hier gibt es eine riesige Feier. Das muss gefeiert werden, dass dieser Sohn zurückgekehrt ist. Und Jesus beschreibt immer wieder das in diesem Gleichnis, aber auch sonst in seinen Reden, mit einem Festmahl. Man kann mit allen Sinnen schmecken, sehen, hören, was es heißt, Gott zu erleben. Gottes Gnade, sein Erbarmen zu erleben. Gott ist erlebbar. In Johannes 2, da gibt es eine Geschichte, wo Jesus Gast auf einer Hochzeit ist. Und dort geht der Wein aus, ein ziemliches Debakel für den Bräutigam und den Bankettmeister damals. Und Jesus tut dort sein erstes Wunder, der macht aus Wasser Wein. Und Johannes nennt dieses Wunder ein Zeichen, ein Hinweis darauf, worum es bei Jesu Tun alles geht. Warum macht Jesus aus 600 Liter Wasser Wein? Warum macht er das? Er zeigt damit, ich bin der wahre Bankettmeister. Ich veranstalte die wahre Party. Wer zu mir kommt, der erlebt, was es heißt, zu feiern. Und am deutlichsten wird es im Abendmahl. Gerade da kann man sehen, schmecken und hören. Das es heißt, dass Gott es gut mit uns meint. Hier wird es erlebbar. Statt einfach nur zu glauben, wie liebevoll und gut er zu uns ist, da kann man das schmecken. Da ist nichts zurückzuhalten. Ich kann ganz neu dankbar werden dafür, was er für mich tut, was er mir schenkt. Die Distanz und die Gewöhnung, die wird dort überwunden. Es macht einen besonderen Unterschied, wenn man voller Schuldgefühle ist über sich selber und über andere und einfach nur weiß, dass Gott barmherzig ist, oder ob ich es an meinem Gaumen richtig spüren kann, dass Jesus mir meine Schuld vergibt, dass Jesus sagt, ich wasche dich rein, du bist wieder ganz sauber. Das macht einen riesigen Unterschied. Gott ist erlebbar. Diese ganze Geschichte muss sich der ältere Bruder anhören. Allerdings reagiert er ganz anders als der Vater, nämlich völlig wütend. Der möchte am liebsten seinen Bruder wieder rausprügeln. Auf jeden Fall will er mit seinem Bruder nichts mehr zu tun haben. Der will nicht aus Fest. Darauf hat er überhaupt keinen Bock. Deshalb geht der Vater in diesem Moment wieder vom Fest weg hin zu seinem Sohn. Und das ist das Nächste, was auffällt. Gott ist freundlich. Gott ist gewinnend. Selbst mit denjenigen, die völlig verstockt sind, die nichts davon wissen wollen. Der Vater kommt nämlich extra aus dem Festsaal heraus. Wieder so etwas, was sich eigentlich nicht gehört. Wo der Ältere eigentlich derjenige ist, der erwarten dürfte, dass der Jüngere zu ihm kommt. Der Vater macht das. Der geht wieder raus, der verlässt das Fest, der geht weg vom fetten Kalbsbraten und kommt zu seinem Sohn und er redet ihm freundlich zu. Habt ihr das schon mal gemerkt in eurem Gebet? Dass Gott, ja, ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass Gott diese Holzhammer-Methode anwendet und so richtig rechts und links eine Ohrfeige, damit wir wach werden, uns anbrüllt und richtig fertig macht? So erlebe ich Gott nie. Und so ist Gott auch nicht in der Bibel zu finden. Gott ist derjenige, der immer wieder gewinnend um die Menschen buhlt, sich um sie bemüht, immer wieder neu. Und man kann das in verschiedenen Geschichten auch sehen. Adam und Eva werden nicht rechts und links ordentlich geohrfeigt. Sie bekommen die Konsequenz ihres Tuns zu spüren, ja. Aber Gott ist immer noch da und hält die Hand hin. Selbst bei den Mördern, selbst bei denen, die Ehebruch begehen und für die Pharisäer auf jeden Fall ganz schlimm waren. Selbst die umgarnt Gott, auf die redet er freundlich ein. Selbst um mich bemüht er sich auf freundliche, gewinnende Art und Weise. Den älteren Bruder, den beeindruckt das nicht. Der bleibt wütend. Der distanziert sich von seinem Bruder. Der sagt, dein Sohn, nicht mein Bruder. Das ist er nämlich längst nicht mehr. Und stattdessen überschüttet er den Vater mit Vorwürfen. Ich war doch immer da. Ich habe alles getan, was du wolltest. Und das gipfelt sogar in der Aussage, ich habe nie von dir eine Party finanziert bekommen. Noch nicht mal so ein Ziegenböcklein. Das war damals so gut wie nichts wert. Wie kommt es bitte zu so einer Frustration und so einem Missmut? Wir haben doch erlebt, dass der Vater großherzig, barmherzig, liebevoll und voller Erbarmen ist. Und jetzt sowas? Es gibt wohl Menschen, die nahe beim Vater sind, die sich voll einsetzen, mit aller Kraft, mit aller Konsequenz, mit aller Energie. Das sind ernste, rechtschaffene Leute, gutwillige Leute, die aber vergessen haben, was das Vorrecht ist, beim Vater zu sein. Denen ist das ein bisschen langweilig geworden. Sie kennen das schon. Sie arbeiten und tun, was man ihnen sagt, aber sie erleben nicht mehr die ganze Fülle, die ganze Breite, was Gott ihnen schenken möchte. Das ist vielleicht so bei manchen Ehepaaren auch, die schon jahrelang zusammenleben. Die haben sich aneinander gewöhnt. Man spricht nicht mehr das aus, was man aneinander schätzt. Die kleinen Aufmerksamkeiten im Alltag, die von der Liebe zueinander sprechen. Alles das ist rar geworden. Und erst wenn der Partner auf einer Reise ist und länger weg ist, oder schlimmer noch, wenn er im Grab liegt, da erkennt man, was einem fehlt. Und so kann man dieses Verhältnis vom älteren Bruder zum Vater auch sehen. Morgens bis abends im elterlichen Haus. Natürlich liebt er den Vater, aber dass diese Liebe, dieses Erbarmen ist nicht mehr spürbar. Er denkt nur noch mit halbem Herzen an seinen Vater. Er dankt ihm auch nur noch mit halbem Herzen. Vielleicht kennt ihr das. Da kann es sein, dass man Vergebung als etwas Selbstverständliches aufnimmt. Gott ist doch ein lieber Gott. An dem kann ich mich gar nicht stoßen. Da wird das ganze Leben mit Gott zu einer Gummizelle. Alles schön abgefedert. Aber genau da wird das Wunder der Vergebung, diese übergroße Liebe zur Banalität. Und man braucht kein großer Theologe zu sein, um zu erkennen, dass dieser Glaube keine Freude und auch keine Befreiung ist. So ein Leben führt dazu, dass ich mich innerlich distanziere von Gott. Dass ich ärgerlich über andere werde, die so richtig reich beschenkt sind. Und genau davor warnt Jesus in diesem Gleichnis. Er sagt, distanziert euch nicht von Gott, denn dann werdet ihr Gott los. Dann werdet ihr Gott los. Deshalb bittet der Vater seinen Sohn auch inständig darum, komm mit auf dieses Fest. Er soll sich mitfreuen, sich nicht länger selber ausschließen von dieser Gemeinschaft. Denn diese Gnade Gottes, die ist erlebbar, spürbar. Das habe ich vorhin gesagt. Wenn wir taub geworden sind für diese Gnade, dann fordert uns Gott auf, komm mit herein, feier mit, sei neu dankbar für das, was ich dir geben will. Erlebe das neu, alles, was ich für dich bereithalte. Der Vater sagt in dem Gleichnis, was mein ist, ist auch dein. Und das ist der letzte Punkt. Gott ist großzügig. Was mein ist, ist auch dein, sagt der Vater. Denn dieser Vater, der will alles geben, der behält nichts zurück. Der sagt zu seinem älteren Sohn, wenn du ein richtig fettes Kalb hättest haben wollt, nimm es dir, du hast es dir verdient, denn in meiner Nähe darfst du glücklich sein. Was mir gehört, das gehört schon längst dir. Bedien dich am göttlichen Erbe. Hier geht es nicht darum, um Reichtum, um Geld oder Macht. Hier geht es darum, was göttlich glücklich macht. Es geht um Frieden, das unser Leben in Besitz nimmt. Seine Liebe, die wesentlich größer sind, sein Erbarmen. Gott möchte, dass wir uns ein Beispiel an ihm nehmen und genau das umsetzen, wie er handelt, in seiner Freundlichkeit und seiner Großzügigkeit uns orientieren. Denn Gott behält uns nichts vor. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Nein, er gibt uns alles, was er selber hat. So stellt Jesus uns den Vater vor, Gott vor. Und wir sind eingeladen, genau zu diesem Vater zu kommen. Dankbar zu werden für das, was er uns gibt. Ich möchte zum Abschluss der Predigt dieses Gleichnis einmal noch für euch lesen, im Originaltext. Und vielleicht findet ihr diese Punkte, die ich genannt habe, wieder und lasst euch tief von dieser Geschichte neu erschrecken. Neu packen und neu inspirieren. Jesus erzählte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, die mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld, zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm richtig schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre. Aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können. Und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in den Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Als er noch ein gutes Stück vom Hause entfernt, da sah ihn schon der Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu, schnell, holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und er wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht. Und jetzt kommt er nach Hause und schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn. Mein Sohn, sagt der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er ist verloren und ist wiedergefunden. Amen.